wenn ich sitz, davon gekommen. In Flüssen bin ich viel geschwommen. Ich habe Fleisch auf meinen Knochen. Mein Rückgrat ist da, nicht gebrochen. Ich habe Zähne, zu beißen. Ein Stück vom Himmel mir zu reißen. Trotzdem Auges, Tränen, Beine. Auf diesem Stern, an dem ich lebe, halte ich den Schädel in der Schwebe. In der Schwebe! Und schreibe Worte auf die Mauer. Es ist zu früh, um mich zu trauern. Ich hab noch immer was zu sagen, mit meinem Munde voller Fragen. Mit meinem Munde voller Fragen.
Zu einer neuen Ausgabe von Literaturland Thüringen im Radio begrüßen Sie am Mikrofon Ulrike Gramann, Anke Engelmann und Jens Kirsten. Heute spricht Ulrike Gramann mit Anke Engelmann über ihren Roman Blender, der gerade im Verlag Woland und Quist erschienen ist. Ulrike Gramann, die seit vielen Jahren in Berlin lebt, ist über ihre schriftstellerische Arbeit lange mit Anke Engelmann verbunden. Beide sind in den 60er Jahren in Thüringen geboren und in der DDR sozialisiert. Ulrike Gramann hat eine Reihe von Romanen und Erzählungen vorgelegt, über die wir mit ihr in einer früheren Sendung bereits gesprochen haben. Anke Engelmanns Roman Blender hat ihr so gut gefallen, dass sie gern für ein Gespräch mit der Autorin nach Weimar gekommen ist.
Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit Anke über dieses schöne Buch zu sprechen, das im besten Sinne ein Abenteuerroman ist für mich. Und ich denke immer, Abenteuer, das ist die Gattung, die wenig bewertet, aber doch sehr viel gelesen wird. Und ich kann dir dazu wirklich nur gratulieren, dass du so ein Buch geschrieben hast, das hoffentlich und wahrscheinlich sehr viel gelesen werden wird.
Dankeschön.
Ich fange mal damit an. Du erzählst ja in diesem Buch, oder eigentlich dein Held Johannes Bohn erzählt sie selber, seine Geschichte. Wer ist dieser Johannes Bohn eigentlich?
Ja, wer ist Johannes Bohn? Also das ist ein Typ, der Ende der 50er Jahre, 1958, in Weimar geboren wird und in einigermaßen schwierigen Familienverhältnissen aufwächst. Also deshalb bildet er sich auch ein, dass sein Vater nicht sein Vater ist. Und er hat eine künstlerische Begabung, die ihm dann im Laufe seines Lebens zum einen sehr hilfreich sein wird, aber ihm auch auf der anderen Seite, also dadurch, dass er dadurch auch gewisse Ansprüche hat, auch ein bisschen im Wege stehen wird.
Was stößt ihm zu?
Na, diese einfachen Fragen, die so schwer zu beantworten sind. Also das ist ja das ganze Buch, ne? Was stößt ihm zu, dass also die große Geschichte ist, dass er als Kunstfälscher von der Stasi ausgebildet wird und sich dann aber da ein bisschen emanzipiert, indem er sagt, ich helfe dabei, dass ein bestimmtes Bild, nämlich das Gotha-Liebespaar, nicht in den Westen verhökert wird, und dadurch bekommt er eben große Schwierigkeiten.
Der Krieg hing noch in der Luft, ist ja ein sehr, sehr guter erster Satz, finde ich. Und der spricht etwas an, bei dem ich sofort daran gedacht habe, dass wir eine Nachkriegsgeneration sind. Wann ist dir das eigentlich klar geworden, dass wir diese Nachkriegsgeneration sind? Kannst du dich erinnern, wann dir das zum ersten Mal aufgefallen ist?
Das ist vielleicht wirklich beim Schreiben gewesen. Also weil 1958 und 1945 ist nicht so weit auseinander. Und ich habe aber für mich immer gedacht, der Krieg ist so weit weg. Also das ist wie ein anderes Leben. Und oder vielleicht habe ich das auch begriffen nach der Wende, weil also jetzt ist eine Generation herangewachsen, die überhaupt nichts über die DDR weiß, die da, also auch in der Schule wird das ja nicht, oder nicht in allen Schulen, so groß als Thema auch behandelt. Und das ist für uns, wir sind da groß geworden in dieser Zeit und jetzt gibt es Menschen, die, für die das völlig fern ist und für die Erzählung aus dieser Zeit quasi für uns so sind, wie für uns damals Erzählung aus dem Krieg. So, also wahrscheinlich war es wirklich die Wendezeit, wo mir das bewusst geworden ist und natürlich eben die mit zunehmender Entfernung von dem Jahr 1989.
Also ich fand ja, dass das Buch einen sehr furiosen Einstieg hat und vielleicht kannst du den einfach noch lesen.
Ja, gerne. Also wir sind in Weimar 1958. Der Krieg hing noch in der Luft, als ich 1958 in Weimar zur Welt kam. Meine Mutter pilgerte den Krankenhausflur auf und ab, in den Pausen, wenn die Wehen es zuließen. Mein Vater, der Bohn, hockte auf seinem Stuhl und gierte nach einer Zigarette. Ich sollte ihr erstes Kind werden. Er hoffte auf ein Mädchen. Plötzlich gellten Signalhörner, Bombenalarm. Auf einer benachbarten Baustelle war ein Blindgänger gefunden worden. Alle rannten durcheinander, nur der Arzt stand unbeweglich und presste die Hände auf seine Ohren. Er kreischte und ließ sich nicht beruhigen. Eine Schwester rammte ihm eine Spritze in den Hintern, die eigentlich für meine Mutter gedacht war. Die krümmte sich in einer Ecke auf dem Boden, denn mich in ihrem Leib stachen die Sirenen. Sie stachen, sie stichelten und ich drehte und wand mich. Ich spürte, wie sich mein behagliches Nest zusammenzog, wie Mutter sich daran machte, mich auszuwerfen. In dem Trubel da draußen würde sich niemand um uns kümmern, also schlang ich mir die Nabelschnur um den Hals und stürzte mich hinab. Mein Plan ging nicht auf. Sie brachte mich nach Hause in einem Kinderwagen, der auf den Fotos aussieht wie gute alte Vorkriegsware. Ich fügte mich ins Leben und tat, was man von mir erwartete. Ich plärrte ein bisschen, ich nuckelte und trank, was man mir gab. Ich schlief und wenn sich jemand über mich beugte, tat ich alles, um das Gurren hervorzurufen, in das Erwachsene beim Umgang mit Säuglingen unweigerlich verfallen. Nein, stimmt nicht. Ich war nicht fügsam. Ich hätte mich gern fügsam gezeigt, aber ich galt von Anfang an als schwieriges Kind. Mutters Brüste gaben nur wenig Milch und in meiner Not biss ich in die Brustwarzen. Mit zahnlosem Greisengaumen mümmelte und kaute ich, bis mir ihr Blut in den Mund schoss. Dann erst schmatzte ich selig. Vielleicht habe ich mein ganzes Leben lang diesen Geschmack gesucht, diesen Cocktail aus Milch und Blut. Ich konnte nichts dafür, der Hunger trieb mich. Wie Säuglinge eben sind, oben was rein, unten was raus, dazwischen verdauen und schlafen. Mehr brauchen sie nicht, nur manchmal ein Gurren. Lebensmittel wurden mit Marken rationiert. Meiner Mutter stand eine extra Portion Milch zu. Die hatte sie dringend nötig, denn ich saugte ihr das Blut aus dem Leib. Du warst immer ein kleiner Vampir, sagte sie später oft, und dann lächelte sie. Ein nachsichtiges Mutterlächeln. Der Zipfel zwischen meinen Beinen war nicht zu übersehen. Als der Bohn mich das erste Mal angeekelt abputzte, puderte und ungeschickt in kratzige Molternwindeln packte, beobachtete ich ihn genau. Dieser Mann konnte nicht mein Erzeuger sein. Ich sah mich in seinen Augen und er sich in meinen. Der kann sich selbst nicht leiden, dachte ich. Nie würden wir Freunde werden. Dann traf ihn mein Strahl im Gesicht.
Ja, das stimmt, er kommt in große Schwierigkeiten, aber was er darüber erzählt, da weiß ich ja als Leserin oft nicht, was es daran jetzt eigentlich war und was ist gelogen. Also mir ging es beim Lesen jedenfalls sehr oft so, dass ich so mit Johannes oder Hannes, eigentlich möchte er ja mal Hannes genannt werden und nicht Johannes, dass ich mit Hannes Erzählung mitgegangen bin und dann gab es immer einen Punkt, an dem ich dachte, oh, stimmt es? Kann das stimmen, was er jetzt erzählt? Und ich wusste sozusagen oft nicht genau, erzählt er jetzt die Wahrheit oder lügt er?
Ja, das ist das literarische Konzept, also des unzuverlässigen Erzählers. Und das ist ein schöner, also ein Eindruck, das ist schön, dass du das sagst, weil ich genau diesen Eindruck erwecken wollte, dass man ihm schon ganz gerne folgt, weil das ja irgendwie auch interessant ist und weil er auch ganz charmant eigentlich ist. Aber man weiß immer nicht genau, ist das denn wahrscheinlich? Kann das denn wirklich passieren? Jetzt trifft er auch noch den Putin, ne? Und dann auch noch zweimal. So, das ist ja irgendwie alles eigentlich doch nicht so wahrscheinlich, aber also mir war wichtig, dass man quasi in der Geschichte, also jemand erzählt sein Leben in der DDR, noch eine zweite Ebene entdeckt, nämlich was passiert, wenn jemand vielleicht nicht so ganz glaubhaft ist.
Ja, er wird ja dann in dieser Geschichte, zu der ja beispielsweise auch Gefängnisaufenthalte und Aufenthalte in der Psychiatrie gehören, beides, wie wir wissen, in der DDR kein Vergnügen und vermutlich, also gut, Gefängnisaufenthalte sollen vielleicht auch kein Vergnügen sein, aber beides auch immer hart an der Menschenrechtsverletzung und manchmal deutlich auf der Seite der Menschenrechtsverletzung, manchmal so knapp daran vorbei. Er wird aber dabei als chronischer Lügner diagnostiziert. Ist das auch eine Metapher für die DDR?
Oh, also es war ja schon so, dass ich in der DDR vieles auch zurecht gelogen wurde, ne? Oder vieles positiv dargestellt wurde. Aber ich würde das eigentlich nicht als Metapher für die DDR sehen, weil im Grunde, also Euphemismen sind ja immer noch, werden ja immer noch verwendet. Also Metapher für die DDR? Spannende Frage. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber man könnte das so sagen.
Also bei diesem chronischen Lügen dachte ich natürlich auch daran, dass die dritte große Organisation, mit der es Johannes zu tun bekommt, neben dem Strafvollzug und der Psychiatrie die Stasi ist, für die er ja dann selber auch tätig wird und bei der es auch eine eigene Figur gibt, fast ein alter Ego oder ein anderes Ich, mit dem er sehr, sehr engen, fast intimen Kontakt hat. So. Und deshalb dachte ich, dass dieses chronische Lügen, das ja auch charakteristisch ist für die Stasi, durchaus sehr viel mit der Geschichte zu tun hat.
Ja, das stimmt schon einerseits. Andererseits aber ging es mir auch, das ist jetzt schwierig, weil ich will natürlich nicht zu viel verraten, also nicht, wie das so in Neudeutsch heißt, spoilern. Es ist schon auch so, dass er da manchmal auch, und das ist eben auch, finde ich, für die, also symptomatisch für den Umgang mit der DDR, dass man so ein bisschen so Klischees hat, also schwarz-weiß und so Zuschreibungen und dass es vielleicht eher diesem Lutz auch manches zuschreibt, was eigentlich er selber versiebt hat. Also wo er selber also bestimmte Sachen weggeschoben hat und sich einfach mit Sachen nicht auseinandersetzen wollte und deshalb so eine Art Sündenbock gesucht hat. Mhm. Und natürlich, klar, also der Umgang in der DDR mit der Wahrheit, also angefangen von den Wahlergebnissen über den, weiß ich nicht, Produktionszahlen, Planerfüllung, sonst irgendwas, bis hin zu Ausreisezahlen oder was auch immer, war schon sehr speziell, sag ich mal. Also es gab ja keine freie Presse, es gab keine objektiv nachprüfbaren Informationen. Man musste sich schon, wenn man Bescheid wissen wollte, quasi über den Umweg im Westen informieren. Da ist schon auch so eine Lügengeschichte drin. Wie gesagt, ich habe darüber bisher eigentlich nicht nachgedacht, weil mein Ausgangspunkt war, diesen Hannes darzustellen als einen, der sich quasi selber sein Leben zurechtlügt. Und ich finde es schön, wenn das quasi sich zur Metapher auswächst. Aber es gibt von, wie heißt sie, Julie C., die hat mal irgendwie gesagt, dass sie durch die Fragen der Journalistinnen und Journalisten überhaupt erst mitkriegt, oft was in ihren Büchern drinne steckt. Und gerade so ein Gefühl habe ich jetzt auch, ne? Also dass ich merke, okay, da gibt's dann noch eine Dimension, die ich beim Schreiben so gar nicht wahrgenommen habe, aber die für mich wahrscheinlich trotz allem auch eine Rolle gespielt hat, natürlich. Na?
Du hast den Hannes ja mit einem ziemlich unerschütterlichen Selbstbewusstsein ausgestattet. Also ein kleines bisschen spoilern müssen wir, glaube ich, schon, weil wir wollen ja auch neugierig machen. Und er ringt ja von Anfang an mit seiner Existenz und stellt viele Dinge schon in seiner frühen Kindheit, als Kleinkind, als Baby, sogar unter der Geburt, so von ihm intendiert und von ihm insgeheim gelenkt dar. Ist er wirklich so unerschütterlich selbstbewusst? Und ich hoffe, dass du das jetzt nicht nur mit Ja oder Nein beantwortest.
Nein, also natürlich nicht, weil gerade eben dieses so auf die, ich wollte jetzt gerade ein Wort sagen, was man im Radio nicht sagen sollte, also gerade so irgendwie auf den Schlamm zu hauen, mir fällt jetzt gerade keine bessere Formulierung ein, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass es mit seinem Selbstbewusstsein nicht besonders gut bestellt ist. Und es gibt eine Stelle, wo ich finde, man das ganz deutlich merkt, wo ich dann also ihn sehr zurückgenommen habe, nämlich als er quasi aus Eisenach weggeht, wo er ja eigentlich wirklich was Gutes wollte und gescheitert ist, wahrscheinlich auch an der Wende, weil auf einmal ganz viele Möglichkeiten da waren. Und da redet er überhaupt nicht drüber. Da ist also dieses Großmäulige, dieses immer so, dass alles irgendwie, dass er alles irgendwie lenken und dass es alles irgendwie von ihm intendiert ist, das ist dann plötzlich weg. Und das sagt er ja auch, er schiebt das irgendwie in irgendeinen Keller, macht dann so eine Betonplatte drüber und dann redet er nie wieder drüber. Und ich hatte erst bei dieser Episode eine ganz lange Geschichte auch, was da alles in Eisenach passiert ist und so. Und ich habe dann irgendwann gedacht, nee, das passt nicht. Das kann ich nicht so erzählen wie das andere, weil das ist der Punkt, wo er wirklich mit seiner eigenen Unzulänglichkeit konfrontiert wird und wo er eigentlich kneift. So, ne? Also, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und daran zu wachsen. Und das macht er aber nicht.
Ich würde gerne noch ein bisschen in der Jugend von Hannes bleiben, weil er ist ja nicht nur einer, der sich vieles zurechtlügt, er ist auch einer, dem tatsächlich vieles zustößt und der in vieles sich so hineinstürzt oder in hineingerät. Und er gerät in Dinge hinein, die zum Teil ja gar nicht so bekannt sind. Beispielsweise hat er viel Kontakt zu algerischen Vertragsarbeitern und ich selbst verbinde auch mit diesen Vertragsarbeitern Erinnerungen und ein bestimmtes Bild. Die gab es nämlich in Ostthüringen auch und man sah sie oft in Gera am Bahnhof stehen. Und ich habe damals sehr, sehr oft gedacht, es sind eigentlich die einsamsten Menschen der Welt, weil niemand hat mit ihnen Kontakt aufgenommen und die standen immer da alleine. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu diesen Dingen erzählen? Einerseits das Verhältnis zu den Vertragsarbeitern, wo es ja dann auch zu einem bedeutenden, schrecklichen Ereignis kommt. Und vielleicht auch überhaupt zu dieser rebellischen Haltung von Jugendlichen, mit der er ja auch zu tun hat. Er hat ja auch so eine rebellische Haltung oder verneinende Haltung. Jetzt nicht unbedingt aus tiefer politischer Überzeugung heraus, sondern einfach aus der Haltung des Dagegenseins.
Ja, das sind jetzt zwei Sachen. Also zum einen, ich habe beim Schreiben jetzt gerade über diese Episode mit den algerischen Vertragsarbeitern an mir selber auch festgestellt, wie stark ich von diesen, also Neudeutsch-Narrativen geprägt bin, die damals in der Stadt quasi also von den Leuten weitergegeben worden und habe dann erst beim Schreiben mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt. Also das ist tatsächlich so, dass, also es ist eine reale Geschichte, die ich da erzähle, dass also 1975, wenn ich das jetzt richtig im Sinn habe, über 3 Tage lang Erfurterinnen und Erfurter, wahrscheinlich waren es überwiegend Erfurter, algerische Vertragsarbeiter durch die Stadt gejagt haben, dass es ein regelrechtes Pogrom gab und sie haben dann eben auch das Wohnheim belagert und das ging tatsächlich auch am Rummelplatz los mit einer Auseinandersetzung und hat sich dann eben so ausgebreitet und das wurde dann in der DDR unter den Teppich gekehrt. Und die zweite reale Geschichte, die Hannes erlebt, ist, dass er bei einem Pressefest auf der IGA, damals heute EGA, dass da Gewalt von Seiten der Polizei eskaliert und Jugendliche also schlimm zusammengeschlagen worden sind und verletzt worden sind. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es über 200 Verletzte damals in den Krankenhäusern. Und das ist auch eine Geschichte, die also auch heute noch kaum bekannt ist. Also Hannes ist ja so einerseits so ein bisschen so ein Außenseiter. Also er hat eben macht nicht diesen normalen Weg, so von wegen FDJ und Lehre und alles irgendwie auch annehmen, was ihm von staatlicher Seite geboten wird, sondern er entdeckt ja früh, sagt er jedenfalls so, den Rausch. Also er möchte irgendwie sich entziehen und möchte ein anderes Leben, möchte mehr als das, was ihm die DDR bietet. Und er ist eben als Außenseiter auch sehr offen für andere Außenseiter, also eben für die algerischen Vertragsarbeiter. Er hat dann später auch einen russischen Freund, also aus der Sowjetunion damals. Und das ist auch so eine Erfahrung, die ich aus der DDR noch habe, dass eigentlich eine große Offenheit für Leute aus dem Ausland da war, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie aus einem westlich geprägten Ausland kamen. Also ich glaube, die Leute aus Vietnam hatten es durchaus schwerer. Was du von den Algeriern erzählst, das weiß ich nicht. Das habe ich damals so nicht erlebt. Ich bin ja auch ein bisschen jünger als du. Ich habe tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, diese Erzählung irgendwie verinnerlicht, dass die halt schnell mit dem Messer sind, so, ne, zum Beispiel. Und ich denke, dass die einfach wirklich nicht in unsere Kultur, dass es keine Versuche gab, ihnen unsere Kultur nahe zu bringen oder da irgendwie sie einzubinden in zum Beispiel irgendwelche, wie auch immer, Jugendliche, meinetwegen auch FDJ oder so, ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, irgendwie eine Art von Jugendaustausch zu organisieren. Ich denke, die sind wirklich ausgebeutet worden hier in der DDR und man hat die benutzt als billige Arbeitskräfte und aber sich irgendwie nicht um sie gekümmert.
Ja, tatsächlich habe ich, also ich habe nicht in Gera gewohnt, aber Gera war halt die nächstgelegene Stadt, in die man von Zeit zu Zeit fuhr. Und es gab eigentlich damals in dieser ostthüringischen Öffentlichkeit nochmal eine klare Hierarchie auch gegenüber den Vertragsarbeitern. Die waren ja auch überwiegend Männer, die ja auch so im Grunde kaserniert in Wohnheimen lebten. Und es war schon für Mädchen wurde gesagt, geht nicht zu den Ungarn, aber zu den Algeriern zu gehen, wäre für Mädchen noch viel, viel verpönter gewesen, als zu den Ungarn zu gehen. Und ich glaube auch, dass diese Abtrennung von der übrigen Bevölkerung und auch von der übrigen arbeitenden Bevölkerung auch natürlich dem Vorschub geleistet hat, Vorurteilen, Hass und ja, all dem, wovon du auch schreibst.
Ich glaube aber, dass die auch andererseits relativ attraktiv waren. Also wenn man Bilder ansieht aus der damaligen Zeit, die hatten eben nicht diese langweiligen Fukuhila-Frisuren und die hatten eben echte Westjeans. Also ich denke, dass es schon auch da so einen Neid gab bei den männlichen Jugendlichen oder jungen Männern aus Erfurt, die irgendwie also auch so eine Konkurrenz in denen gesehen haben.
Ja, interessant, dass du das sagst, aber also nicht aber und Neid und Vorurteil hat ja auch eine hat einen sehr engen Zusammenhang.
Natürlich.
Gut, ja, ich glaube, wie Hannes sich da selbst auch einbringt und welche Rolle er im Zusammenhang mit diesen algerischen Vertragsarbeitern spielt, das muss man wirklich selber nachlesen.
Ja.
Weil das ist gegenüber dem, was wir beide jetzt besprochen haben, schon überraschend. Und da habe ich oft gedacht, ach so, das hat mir gut gefallen. Johannes oder Hannes, es fällt mir echt schwer, Hannes zu sagen.
Okay.
Ich denke immer Johannes. Ah. Johannes erlebt ja nicht nur dieses Abenteuerliche, sondern es hat für ihn auch Folgen, weil er gerät in den Jugendstrafvollzug und in die Einrichtungen der sogenannten Jugendhilfe. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen darüber sprechen, was er dort erlebt und was es bei ihm bewirkt.
Also Jugendhilfe jetzt, also er haut ja irgendwann in den Westen ab und wird dann aufgegriffen, was da passiert. Also er erzählt, was quasi dann passiert, dass er aufgegriffen wird, ob er dann in so eine Einrichtung kommt, das bleibt an sich offen. Und danach kommt er, also das ist weniger Jugendhilfe als also tatsächlich wirklich Gefängnis. Es gab in der DDR ein System von Arbeitslagern, wo Leute, die also nicht so eine lange Strafe, sondern bis anderthalb Jahre bekommen haben, eingesperrt wurden. Und da sollte eben durch Arbeit, sollten die umerzogen werden. Und also das lief oft über den sogenannten Assi-Paragraphen. Also dass man Leute, die vielleicht keine feste Arbeitsstelle hatten oder sich anderweitig irgendwie entzogen haben, dann verurteilt hat und dahin gebracht hat. Und in Thüringen war das eben in Unterwellenborn. Und das ist natürlich also für die jungen, also oft sehr jungen Menschen, also 18 ist jetzt auch noch nicht so alt, die da hinkommen, auch ein sehr starker Einschnitt. Er versucht sich da irgendwie in diesem Knast zu arrangieren. Er muss da, wie die anderen auch, in der Max-Hütte arbeiten. Und es ist eine schwere Arbeit. Und er hat da eben auch mit sozusagen Knackis zu tun, die da vielleicht auch länger sind. Er lernt auch einen kennen, der wegen Republikflucht da seine Reststrafe absitzt. Und vielleicht auch irgendwie, also er kommt da zum ersten Mal auch in Kontakt mit einer Welt, die eigentlich einen ganz schön runterziehen kann, so, ne? Also, wo es dann schwer ist, da wieder rauszukommen. Und er kommt dann auch erstmal nicht so richtig raus. Also, er bekommt dann wirklich, hat dann Kontakte in die, wie auch immer, kriminelle Szene und, ja, versucht sich da auch irgendwie durchzumauscheln, also, als er dann wieder draußen ist. Aber letztendlich merkt man, dass ihn das schon sehr runterdrückt, sehr beschwert und sehr, also seinen Lebensweg irgendwie in eine bestimmte Richtung auch bringt.
Ja, es beschwert ihn, aber hat es nicht für ihn auch eine gewisse Attraktion? Er lernt ja dort einige Dinge, die für seinen späteren Weg eigentlich sehr wichtig werden, oder?
Ja, sicher. Also er hat irgendwie die Fähigkeit, sich so ein bisschen anzupassen und durchzuschlängeln, ne? Und das eben verbunden mit dieser ein bisschen großsprecherischen Art, das hilft ihm natürlich quasi da nicht daran zu zerbrechen, sondern das auch zu nutzen. Und natürlich ist es auch in gewisser Weise attraktiv, weil die Leute, die er da kennenlernt, eben auch, also so wie er auch, sicherlich auch irgendwie Zugang zu Rausch oder Drogen haben. Und weil er da eben auch also eine gewisse Freiheit auch findet, ne? Also dass er zum Beispiel einfach Sachen verhökert von anderen Leuten oder dass er also sich in Kreisen bewegt, wo er, naja, also nicht quasi in diesem engen DDR-Rahmen drinne steckt, sondern das ist schon auch in gewisser Art und Weise eine Freiheit.
Ja, Sachen von anderen Leuten zu verkaufen oder auch etwas kopieren, etwas tätowieren zu können. Tätowieren hat ja damals eine ganz andere Bedeutung gehabt als heute. Also ja. Heutige jüngere Generationen sind ja sozusagen flächendeckend tätowiert, was in der Generation von Johannes auf keinen Fall so war. Sondern sich tätowieren zu lassen oder eine Tätowierung zu haben, das hat ja schon eine gewisse Markierung bedeutet und auch sowas wie ein Bekenntnis zu diesem kleinkriminellen oder kriminellen Milieu, in dem er sich dann auch bewegt und dem es ja sehr interessante Überschneidungen auch mit der Stadtsicherheit gibt. Ich finde, das führt zu dem anderen großen Thema, das ich gern ansprechen möchte. Das ist ja tatsächlich ein Schelmenroman, was du geschrieben hast. Ja. Und das ist ein Wort, das man ja heutzutage nicht so oft hört. Und wenn man es hört, könnte es schon sein, dass man auch etwas gar nicht so Richtiges damit verbindet. Was ist ein Schelmenroman, Anke?
Also ich habe auch schon gehört, in Rezensionen wurde auch schon darauf hingewiesen, dass die Gattung des Schelmenromans ja an sich irgendwie gar nicht mehr existiert und völlig veraltet ist und dass man das bitte auch nicht mehr machen sollte. Also der Schelmenroman hat eine große Tradition, also angefangen von Don Quixote oder natürlich Till Eulenspiegel und Simplicius Simplicissimus, also eines meiner Lieblingsbücher aus dem Dreißigjährigen Krieg von Grimmelshausen, bis hin zu Oskar Mazarat von Günter Grass oder Moderne von Ingo Schulze oder Jan Faktor. Und ein Schelm ist an sich, also das ist, glaube ich, wirklich der Eulenspiegel, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ein Typ, der so wirklich schon auch sehr so einen leichten kriminellen Touch hat, also der kein Gewissen hat sozusagen, der auch außerhalb der Gesellschaft steht. Und es gibt bestimmte Merkmale, die einen Schelmenroman auszeichnen. Also dazu gehört die wundersame Geburt, das ein bisschen offene Ende. Und dann sind das oft Erzählungen, die so in Episoden stehen, die nicht unbedingt miteinander verbunden sind. Wo aber der Schelm, also seine Umgebung, die Welt, in der er lebt, irgendwie auch vorführt, indem er also quasi aus einer Perspektive, aus einer ungewöhnlichen Perspektive heraus berichtet, wie quasi die Gesellschaft funktioniert, ne? Also es ist quasi der Blick von einem Außenseiter auf die Gesellschaft. Mhm. So.
Ja, das, also ich hätte jetzt auch bei Grimmelshausen genau daran gedacht, dass jemand eigentlich einen sehr scharfen Blick hat und trotzdem aus dieser etwas naiven, von sich selbst überzeugten Haltung heraus erzählt und natürlich das eigene Erlebte dabei auch meistens schönt, aber auf alle Fälle verändert. Findest du auch, dass der Schelmenroman in der Gegenwart nichts zu suchen hat?
Im Gegenteil. Also ich finde, das ist ein super spannendes Genre und das erlaubt mir als Autorin auch einfach viele Möglichkeiten. Also ich, der Schelmenroman wird ja fast immer in der Ich-Form erzählt. Und ich habe die Möglichkeit, mich quasi in selber auch über so eine Außenseiterposition, also Sachen zu, also beispielhaft irgendwie deutlich zu machen. Und es ist nicht so ein schweres Ding. Ne? Das haut irgendwie die Leute nicht so runter, sondern das ist wirklich was bei aller Schwere, bei aller Traurigkeit, die da drinne steckt, eigentlich auch die Leute zum Lachen bringen soll. Also wo auch eine gewisse Kurzweil mit verbunden wird. Und das finde ich heutzutage gerade besonders wichtig, dass man eben auch bei allem, was so passiert, was uns auch immer wieder täglich bedrückt, immer auch das Lachen und den Humor nicht verlieren.
Tatsächlich ist es was mir beim Lesen auch aufgefallen ist, weil ich habe jetzt ganz bestimmt nicht alle Romane gelesen, die mittlerweile mit einem Handlungsort DDR erschienen sind, aus einer historischen Perspektive heraus. Und ich habe eigentlich auch keine Lust, die alle zu lesen, denn ich habe ja da gelebt. Ich weiß, wie es da war. Und trotzdem, die mich beeindruckt haben, die haben natürlich sehr oft die dunklen und Schattenseiten des Lebens in der DDR sehr deutlich gezeigt und hatten auch oft etwas Depressives. Und das habe ich bei deinem Buch überhaupt nicht empfunden. Also ich habe gemerkt, oder ich selbst war halt sehr mit dieser Figur beschäftigt und gedacht, ja, finde ich den jetzt gut? Gefällt mir nicht, was er macht? Was ist das eigentlich für einer? Und ich habe mich überhaupt nicht in diese depressive Perspektive hineinbegeben. Und davon, von diesen Büchern gibt es wirklich nicht viele, die einerseits die DDR überhaupt nicht verharmlosen und darin zumindest historisch genau sind, aber andererseits die sich sehr gut lesen, ohne dass man dabei ständig das Gefühl hat, in Tränen ausbrechen zu müssen.
Oh, danke.
Das hat mir gefallen. Ich würde trotzdem gerne noch ein bisschen bei dieser Figur des Schelmen bleiben. Dafür gibt es ja auch noch andere Beispiele, zum Beispiel in diesem wunderbaren Roman Drachentochter von Kerstin Münketz. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über den Schelm erzählen. Wie wird er eigentlich zum Schelm? Wie kommt es dazu, dass aus dieser Figur, die ja erstmal ein Kind ist, das auf die Welt kommt, übrigens bei Kerstin Münketz auch, da spielt schon die Zeugung eine Rolle, und ich glaube auch bei Günter Grass.
Ja, ja.
Dieses Kind kommt auf die Welt und jetzt wird, und zwar ziemlich schnell, also bei Johannes würde ich sagen ziemlich schnell, wird aus ihm dieser Schelm, der offen ist für kriminelles Handeln, für Lügen, für das Erzählen von Geschichten, die nicht wahr sind und auch offen dafür, sich Menschen anzuschließen, die auch irgendwie am Rande der Gesellschaft sind.
Ja, das ist ganz klar, dass der Hannes einfach in seiner Kindheit nicht die besten Bedingungen hatte. Ne? Er hat also seinen Vater, Nennvater, den er Nennvater nennt oder Stief, der also gewalttätig ist, dem Alkohol sehr zugeneigt, und das ist natürlich er ist auch in der Wochengrippe, was sicherlich auch schwierig ist für so ein kleines Kind, und er ist als Kind quasi geschlagen, und das ist ja mehr oder weniger den Schelmen eigen, ne, dass sie irgendwie Außenseiter werden, dass sie als Kind bei Simplicissimus, der erlebt halt, wie im Dreißigjährigen Krieg seine Eltern sterben und schlägt sich dann alleine durch. Also ein Mensch, der als Kind was Schweres erlebt, schweren Erlebnissen ausgesetzt ist und sich dann irgendwie durchbeißen muss. Man nimmt dann wahrscheinlich einfach alle Möglichkeiten an, die sich einem bieten. Also seien es nur irgendwelche kriminellen Kontakte und natürlich auch als Selbstschutz dieses so ein bisschen Großkotzige. Das ist, glaube ich, nicht so, dass der irgendwie, also das ist wirklich, glaube ich, wirklich der pure Selbstschutz, dass er da so auftrumpft immer wieder. Und dass er vielleicht auch nicht unbedingt ein Gefühl hat für die Grenzen von anderen Menschen.
Mhm. Mir ging es ja oft so, gerade an Stellen, die mich auch ergriffen haben, weil der Erzähler darin eindeutig Gewalt erfährt und zum Teil auch massive Gewalt erlebt und sogar seine Seele sich aus dem Körper erhebt und von oben das Geschehen betrachtet, dass unmittelbar danach die Stelle kam, wo ich dachte, oh, ist es jetzt wahr oder ist es gelogen? Weißt du eigentlich immer, wann Johannes Bohn die Wahrheit sagt und wann er lügt?
Ja, gute Frage. nö.
Mhm. Welche Rolle spielt denn Satire dabei?
Könntest du das genauer sagen, was du mit Satire meinst?
Ja, zum Beispiel sagt er an einer Stelle, dass er nach dem Versuch, sein Leben anders zu gestalten, schon im Alter von 13 Jahren, macht er so einen Ausbruchsversuch, sagt er, dass er jetzt Frieden mit dem Leben im Osten schloss und auf das Prinzip Hoffnung setzte, was ja ein schönes Zitat ist, das wir jetzt nicht aufklären. Und angesichts seiner Lebensweise und angesichts dessen, was er dann später tut, ist es ja der blanke Hohn. Oder folgt er wirklich dem Prinzip Hoffnung? Und an der Stelle, das meine ich damit, wenn ich dich frage, wie wichtig war für dich Satire beim Schreiben?
Da habe ich eigentlich gar nicht dran gedacht, sondern also dieses, dass er dann quasi vor sich selber oder eben vor uns Leserinnen und Lesern seinen weiteren Lebensweg irgendwie erstmal definiert, das ist für mich eigentlich in der Figur begründet gewesen. Also ich habe da nicht daran gedacht, da jetzt eine Satire draus zu machen oder das dann quasi zu konterkarieren, indem ich ihn dann irgendwie in eine ganz andere Situation führe oder so. Sondern ich habe bewusst versucht, immer mal so Punkte zu setzen, wo der Erzähler unglaubwürdig wird. Also das war mein Anliegen und an Satire habe ich da eigentlich gar nicht gedacht.
Hm. Ja, vielleicht ist das auch so eine Sache, die entstanden ist, ohne dass man sie ganz genau plant. Weil ich finde, vieles, was in dieser wirklich abenteuerlichen Geschichte passiert, könnte man eventuell als Humor verstehen. Ich habe es aber viel mehr auf der satirischen Seite des Humors gesehen. Und es gab viele Stellen, an denen ich auch lachen musste, die dann auch oft so einen Umschlagpunkt hatten. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du einige Dinge wie die Jugendproteste oder auch eine Aktion von Walter Schilling, von dem in Thüringen sehr, sehr bekannten oppositionellen Pfarrer Schilling, erwähnst. Man kann einiges lernen aus dem Buch, zumindest wenn der Hannes mal nicht lügt. Und an manchen Stellen habe ich auch gespürt, oh, ich habe Lust, darüber noch mal nachzulesen, habe das dann auch getan. Verstehst du dich als Aufklärerin?
Naja, Aufklärerin, das ist so ein großer Begriff. Also mir geht es darum, oder mich stört, dass bei vielen, also gerade im filmischen Bereich, aber auch bei vielen Büchern so eine Klischees irgendwie das Bild vom Osten bestimmen. Also das ist entweder irgendwie gab es die guten Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler oder die bösen Stasi-Leute. Und ich finde es halt wichtig, dass langsam auch mal der Zeitpunkt kommt, dass im Osten es eine positive Identifikation gibt, dass die Leute, die hier, also wie wir im Osten sozialisiert sind, sich wirklich auch wiederfinden können und sagen können, genau das habe ich auch erlebt. Und also jetzt nicht so wie der Hannes, aber diese Ereignisse, die es da gab, die kenne ich. Und da muss man jetzt noch mal drüber sprechen. Also wie ging es uns damit oder wie hat die Staatsmacht damals reagiert? Was hat das für Folgen auch in der Gesellschaft gehabt und so? Weil vieles verschwindet in diesem Schwarz-Weiß. dieser nach der Wende vor allen Dingen auch von Betroffenen erzählten Geschichte. Und ich finde, es ist jetzt wirklich langsam, also so lange Zeit nach der Wende, an der Zeit wirklich differenzierter hinzugucken und eben auch unterschiedliche Lebensgeschichten zu erzählen. Und in welcher Form auch immer. Aber einfach, ich wünsche mir, dass diese Vielfalt, die es in der DDR eben auch gegeben hat, und auch diese Nischen, die es doch eben auch gab, in denen sich auch Kulturen und entwickelt haben oder in denen auch Basisdemokratie erprobt wurde, dass die auch wirklich gewertschätzt werden. Na, dass man die auch wirklich wahrnimmt und nicht nur sagt, es gab nur die und es gab nur die und wer nicht dabei war, der war dabei und entweder, also wer nicht im Knast war, der kann nur bei der Stasi gewesen sein oder so. Das, ja, das gefällt mir überhaupt nicht.
Ich finde auch, dass in diesen Schwarz-Weiß-Darstellungen einfach das individuelle Leben verschwindet. Und auch, dass das private Leben darin verschwindet, von dem wir ja wissen, dass es eigentlich sehr politisch ist. Und in dem privaten Leben gab es ja utopische Momente. Und es gab aber auch Momente, die einfach durch den Zwang der Umstände entstanden.
Ja, und es gab auch Momente, wo die Leute, also bei Kleinigkeiten, was vielleicht heute gar nicht mehr so wahrgenommen wird, unglaublichen Mut gezeigt haben. Und bei anderen Gelegenheiten, wo also ein Außenstehender vielleicht sagen würde, da müsste man doch jetzt aber mal klare Kante zeigen, die Leute dann sich zurückgehalten haben, weil man hat schon auch so eine gewisse, also man wusste genau, wie weit kann ich gehen. Und es gab Möglichkeiten, also zum Beispiel Leute sind zur Wahl gegangen und haben aber dann bei der Wahl die Stimme ungültig gemacht, sind in die Wahlkabine gegangen. Das war für viele schon eine sehr mutige Geschichte, weil das wurde natürlich alles genau registriert. Und heute würde man sagen, also das ist doch nichts. Ne? Oder wenn ich irgendwie bei den Fridays for Future Kids also diesen Vorwurf höre, ihr habt uns die Welt oder unsere Lebenswelt zerstört. Also es gab auch in der DDR Umweltbewegungen und wenn in der DDR Schülerinnen und Schüler einen Tag gestreikt hätten für Umweltbelange, dann hätte das schlimme Folgen gehabt. Also das ist auch eine Sache, die ich gerne nochmal einfach deutlich machen würde.
Wie viel Archivarbeit steckt denn in der Geschichte?
Oh, eine Menge. Also ich habe vor allen Dingen die Knast-Sache in Unterwellenborn habe ich viel recherchiert. Ich habe da in Meiningen im Staatsarchiv eine sehr aufgeschlossene Mitarbeiterin auch gefunden, die mir dann also so Sachen geschickt hat wie so Zeichnungen, also Lageskizzen von dem Knast. Den gibt's ja inzwischen nicht mehr. Und ich wollte mir gerne vorstellen, wie das da ausgesehen hat. Und dann waren da auch Fotos dabei, wie die Hafträume ausgesehen haben, wie die medizinische Station ausgesehen hat, wie die, da gab es so einen Kiosk, wie das ausgesehen hat. Es gab eine Liste, wie die Kommandos der Wachleute waren, wann die aufgestanden sind. Und ich habe dann auch über eine Freundin jemanden kennengelernt, der da zu DDR-Zeiten erst quasi als Facharbeiter gearbeitet hat, also keiner, der im Gefängnis war, sondern einer aus Saalfeld oder so oder aus der Gegend und der dann später da als Kriminalbeamter auch mit den Insassen zu tun hatte und die befragt hat. Also weil der hatte dann quasi die Langstrafer, die da ihre Reststrafen abgesessen haben, hat er befragt, weil er mit Kapitalverbrechen zu tun hatte. Also auch eine total interessante Geschichte und auch diese Geschichten über die über diese Pogrome oder auch über die auf der IGA, diese Sachen, das findet man ja inzwischen zum Glück alles irgendwie im Netz. Also viele Stasi-Akten sind auch online. Ich habe auch eine Akte gefunden, fand ich auch sehr spannend, von einem, der aus dem Knast heraus an die Stasi geschrieben hat, so 9 Seiten, was da alles irgendwie nicht gut ist. Also, dass die Schließleute immer betrunken sind und dass die Insassen Westfernsehen gucken und sich Farbe besorgt haben und Schnaps besorgt haben und so. Also so wirklich spannende Sachen. Das hat auch viel Spaß gemacht, aber es gab immer so Punkte, wo ich nicht weitergekommen bin. Also bei der Knastgeschichte zum Beispiel, da habe ich auch niemanden gefunden, der darüber erzählen wollte. Also ich hatte zwar einen Bekannten, der in den 80ern, 85 oder so, dort eingesessen hat, Aber der wollte darüber nicht reden. Das war für ihn einfach, er sagt, er hat damit abgeschlossen, er will das nicht wieder aufwärmen. Und so war ich dann wirklich nur auf Archivmaterial angewiesen.
Ja, man kann ja auch verstehen, dass nicht alle über alles reden wollen.
Ja, natürlich.
Weil natürlich schlimme Erfahrungen können dazu führen, dass man hinterher alle über diese Sachen aufklären möchte. Es ist aber auch ein gutes Recht von Menschen, die etwas Schreckliches erlebt haben, das bei sich zu behalten und nur dann zu erwähnen, wenn es ihnen wichtig ist oder wenn sie jemandem nahestehen. Und trotzdem finde ich erstaunlich, wie oft man, also ich wohne im Westen Berlins und trotzdem bin ich innerhalb relativ kurzer Zeit zweimal Menschen begegnet, die in der DDR im Strafvollzug waren und die auch dann, und zwar immer in Alltagssituationen, das gesagt haben. Also ich habe jemanden gesagt, bei euch ist es aber schön in eurer Wohnung und ja, wir haben kein IKEA. Wir haben kein IKEA, weil mein Mann im Knast das zusammenbauen musste und bei uns würde niemals. Und das heißt, dass eigentlich diese Erfahrungen mindestens in unserer Generation schon sehr gegenwärtig sind. Und wenn man Augen und Ohren offen hat, kann man das auch im Alltag erfahren. Eigentlich, um diese Erfahrungen mitzubekommen, braucht man noch nicht mal so ein Buch. So ein Buch ist einfach ein toller Roman. Deshalb, ich würde gerne noch nach einer anderen Sache fragen. In deinem Buch spielt ja Sucht eine sehr, sehr große Rolle. Und zwar auch die Sucht nach ganz unterschiedlichen Drogen. Ich war überrascht, dass man Duosan Rapid auch schnüffeln konnte.
Ich habe es nie probiert.
Ja, genau. Ich hab den Gedanken gehabt, habe ich eigentlich nicht alles probiert? Duosan Rapid, das hat offenbar nicht geklappt. Ich war aber auch überrascht, welche große Rolle Drogen tatsächlich gespielt haben. Denn eigentlich war die DDR ja das große Land des Alkoholismus, wenn ich das mal so sagen darf. Es war völlig normal zu trinken, dass jemand keinen Alkohol getrunken hat, da war dann schon der Gedanke, oh, der kann ja nur krank sein. Wie bist du darauf gekommen, Sucht so eine große Rolle zu geben? Und gehört es zu den Sachen, die du recherchiert hast, dass es so viel Drogen dann doch gab?
Das ist zum Teil also schon eigenes Erleben, jetzt nicht eigene Erfahrung. Ich habe nicht alles ausprobiert oder so, aber also ich kenne das schon, dass viel experimentiert wurde, also mit Pilzen zum Beispiel, mit die Leute haben versucht, Vogelfutter zu pflanzen, also auszusehen, um irgendwie Marihuana, Haschisch anzubauen. Also es gab viele Leute, die gerade auch in so Kreisen, die so ein bisschen künstlerisch orientiert waren, also zumindest habe ich das so erlebt, ich will das jetzt nicht so pauschal sagen, aber es gab schon viele Versuche, also seinen Lebensraum zu erweitern. Und es gab ja auch bestimmte Bücher, also Jack Kerouac, dieses On the Road, oder De Quincey, Aufzeichnung eines Opiumessers. Die waren irgendwie auch erhältlich, die, also wenn es Westausgaben waren, dann kreisten die so mit den unter den Leuten. Und das hatte irgendwie auch so ein bisschen so was Elitäres oder so, ne? Das war insofern auch ziemlich gefährlich. Und natürlich war die DDR das Land des Alkohols, auch des Nikotins. Es wurde viel geraucht auch und natürlich auch viel getrunken. Also ich glaube wirklich in den Jugendkreisen wurden wirklich auch andere Sachen ausprobiert. Also auch Äther geschnüffelt, das kenne ich auch. Oder mit irgendwelchen Tabletten experimentiert. Also da war die DDR vielleicht ein bisschen bunter, als man sich das heute vorstellt. Also bunter in Anführungszeichen.
Aber Sucht, hat es nicht auch noch eine andere Rolle? Man fragt sich dann manchmal, ist Johannes so, weil er Drogen nimmt? Oder nimmt er Drogen, weil er so ist, wie er ist?
Ja, eine gute Frage. Also ich denke, dass er, dass das beides irgendwie zutrifft. Ne? Er ist so, wie er ist, weil er Drogen nimmt, und er nimmt Drogen, weil er so ist, wie er ist. Also dass er mit den Drogen, man sagt ja so landsläufig, Sucht kommt von Suche. Also ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, dass Drogen vor allen Dingen dabei helfen, sich mit Emotionen irgendwie auseinander oder die wegzuschieben, so. die zu stark für einen sind. Die Emotionen sind natürlich vor allem dann da, wenn man das Gefühl hat, dass man irgendwie zu kurz kommt. Und das ist, glaube ich, das, was Hannes auch umtreibt.
Ja, dass Sucht von Suche kommt, das ist, glaube ich, sowas, was man Volksetymologie nennt.
Ja, genau.
In Wahrheit hat es ja was mit Krankheit zu tun, ja, mit Siechtum und Schwäche. Und das führt mich eigentlich zu der Frage der Männlichkeit in dieser Geschichte. Was ist eigentlich männlich an Johannes? Oder was an deiner Geschichte ist auch eine Erzählung über Männlichkeit?
Also er verlässt sich sehr auf die Frauen, ne? Die ziehen ihn zum Teil durch. Und er reflektiert es auch gar nicht, also was er den Frauen damit antut oder eben auch den Kindern der Frauen, obwohl er ja eigentlich selber solidarisch sein müsste mit Kindern, weil er ja selber auch so eine schlimme Kindheit hatte. Und er ist ein Außenseiter, aber er nimmt keine Rücksicht auf die Menschen, die irgendwie auch stark unterdrückt worden sind und benachteiligt und eben in diesem System auch stark gelitten haben. Das ist ihm völlig egal, das reflektiert er gar nicht. Und es gibt eine Stelle, wo er sagt, dass er in so einer männlichen Welt jetzt war und sich jetzt zurücklehnen will. Das ist, als er dann in der Psychiatrie seine spätere Freundin kennenlernt, die Therapeutin, und sich fallen lassen will und sich eben nicht mehr kämpfen und eilen und alles rücksichtslos auch wegstoßen will, sondern dass er jetzt irgendwie einen anderen Weg gehen will. Aber das macht er dann am Ende auch nicht.
Es gibt ja auch Kapitalverbrechen, mit denen er auf alle Fälle in Verbindung steht. Und bei denen auch so ein bisschen verschleiert ist, was ist jetzt exakt sein Anteil an diesem Verbrechen. Aber ein Krimi ist es doch nicht, oder?
Nee. Also es ist kein Krimi, sondern es heißt ja immer, man soll seine Protagonisten, Protagonistinnen also möglichst ganz stark irgendwie fordern. Also dass die ganz was Schlimmes erleben, so, ne? Und das habe ich schon irgendwie auch versucht. Aber andererseits hat sich das einfach gerade angeboten. Aber ich habe irgendwie auch schon gehört, dass ich sozusagen bei, wie heißt der gleich, Andreas Pflüger gelernt hätte, was ich irgendwie, ich habe Andreas Pflüger nie gelesen, also das ist nicht der Hintergrund. Das war auch nie meine Absicht, irgendwie ein Krimi zu schreiben. Also darum geht es mir nicht.
Es wird ja am Ende auch nichts ermittelt oder aufgeklärt, sondern ganz am Schluss heißt es eigentlich, die Geschichte war gut. Dann gibt es einen Absatz und ich finde diesen Absatz, den darf man echt nicht überlesen, so gut, dass ich sie endlich erzählen muss. Da würde ich jetzt gerne noch mal wissen, wer spricht da eigentlich?
Ja, gute Frage.
Also wer spricht in dem ersten Satz und wer spricht in dem zweiten?
Da habe ich lange drüber nachgedacht und ich würde das eigentlich am liebsten offen lassen, weil es geht dann noch weiter. Also es gibt noch ein zweites Buch und deshalb würde ich da jetzt gar nichts weiter dazu sagen wollen.
Und wie nah fühlst du dich deinem Erzähler?
Ich habe lange gebraucht, bis ich in diese Stimme gefunden habe. Das hat wirklich, das ist ein Prozess gewesen von einerseits Aneignung, andererseits Distanzierung. Also dass ich nicht zu nah bin, aber auch nicht zu weit entfernt. Und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, dass ich im Knast gelesen habe, also quasi die Geschichte so ein bisschen vorgestellt habe, aber eben da hatte ich noch die andere Stimme und da war es alles noch sehr düster und sehr. Und dann saß irgendwie in der ersten Reihe so ein kleiner, und er sagte, ein kleiner Mensch, und er sagte, sagen Sie, haben Sie nicht auch was Lustiges? So, und das war für mich der Punkt, wo ich dachte, ja klar, die Leute haben Recht darauf, unterhalten zu werden. Und dann habe ich rumprobiert und habe das gemacht, was ich eigentlich nie machen wollte, nämlich ich habe das in der Ich-Form geschrieben. Und komischerweise hat es von da an funktioniert. Und der Lektor Helge Pfannenschmidt hat mir dann noch so ein paar von diesen ganz großmäuligen Stanzen wieder rausgestrichen. Habe ich am Anfang irgendwie gedacht, ach nee, das gehört ja irgendwie dazu. Aber inzwischen denke ich, doch, das war sehr gut, weil der Protagonist muss einem auch sympathisch sein, wenn man das liest. Und wenn der nur in solchen Redensarten so großmäulig daherredet, das macht ihn nicht gerade sympathisch.
Wenn ich immer daran denke, dass der Schelmenroman ja eine Sonderform des Abenteuerromans ist, was er wirklich ist. Und ich finde, an Abenteuer wird hier wirklich einiges erzählt. Ich persönlich finde ja, dass Hannes Bohn so ein, um in der Begrifflichkeit zu bleiben, ein Tunichtgut ist. Wenn du an ihn selbst denkst, denkst du tatsächlich mein Protagonist? Denkst du meine Figur, mein Held?
Ich sage immer mein Hannes. Also das Buch hieß auch lange Hannes im Glück, weil ich wollte auch gerne diesen Märchenbezug haben. Der Verlag hat das dann geändert in Blender und ich finde Blender eigentlich auch total gut, weil das Buch schreit regelrecht danach, also auch vom Cover her, vom Outfit. Nimm mich nicht so ernst. Ne? Also nimm nicht alles irgendwie so ernst, ich bin nur ein Blender. So, ne? Und das gefällt mir total gut inzwischen. Aber also für mich ist das mein Hannes. So.
Ja, ich finde, dein Hannes ist schon ein Blender im Guten wie im Bösen. Ob er Gutes will und Böses erreicht oder na, selten umgekehrt. Gut, ich habe noch eine Frage dazu. Darf man eigentlich über die DDR eine Lügengeschichte schreiben?
Na, unbedingt. Also ich finde, also zum einen, wenn sie natürlich unterhaltsam und witzig erzählt ist, sowieso immer. Und zum anderen muss man irgendwie auch die Leute ein bisschen herausfordern, dass sie also angucken, was ist jetzt wahr, was ist gelogen. Und dass man nicht den Leuten einfach alles so serviert, sondern dass da schon auch ein bisschen eine Differenzierung dann da ist. Und es gibt natürlich auch Geschichten sowieso schon, die, wie war denn diese Geschichte, wo der von Thomas Brussig, fällt mir jetzt der Titel nicht ein, das ist ja an sich auch so ein bisschen schon eine Schelmgeschichte gewesen, so gleich nach der Wende, relativ nahe nach der Wende. Also unbedingt Lügengeschichten, na klar.
Vielleicht würde ich zum Schluss dann doch nochmal den Schluss zitieren, egal ob wahr oder ausgedacht, die Geschichte war gut.
Vielen Dank. Dankeschön.
Das war Literaturland Thüringen im Radio. Ulrike Gramann sprach mit Anke Engelmann über ihren Roman Blender, der gerade im Verlag Woland und Quist erschienen ist. Am Mikrofon verabschieden sich Anke Engelmann, Ulrike Gramann und Jens Kirsten. Eine Produktion des Thüringer Literaturrates 2026 mit freundlicher Unterstützung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Waiting in death row. cruises, but you'll have to answer soon.